Justiz und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Alle, die uns heute live an den Bildschirmen verfolgen, dieses ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier möglichst alle Fragen stellen können. Und damit möglichst viele in der angestrebten Zeit auch zu Wort kommen, in der angestrebten Zeit von einer Stunde, haben wir hier einen Command. Und der Command lautet, der Rhythmus ist eine Frage und eine Nachfrage und dann kommt der Nächste wieder an die Reihe. Und in besonderen Zeiten wie diesen erlauben wir eine Live-Übertragung dieser Pressekonferenz. Es bleibt aber trotzdem eine Pressekonferenz, ist keine Talkshow und auch nicht der Ort, um Mini-Interviews zu führen. Die kann man ja an anderer Stelle führen. Wir freuen uns, dass in dieser Zeit die Mitglieder der Bundesregierung hier vertreten durch die Sprecher unsere Gäste sind und alle, die die Gebärdendolmetschung heute vermissen, ist umgezogen in die Dolmetscherkabine, also weiterhin bei uns, aber räumlich etwas entzerrt. Das probieren wir heute mal aus. Und ich danke herzlich dem Sender Phoenix, dass sie uns da unterstützen. Die Gebärdendolmetschung ist zu sehen über Phoenix und auch nur über Phoenix. Frau Fietz hat uns aus dem Kabinett zu berichten. Bitte schön.
Guten Tag auch von meiner Seite. Ich kann Ihnen heute drei Beschlüsse des Kabinetts mitteilen. Zum Ersten hat das Kabinett den Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Sie erinnern sich, im Frühjahr wurden das erste und zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite bereits verabschiedet. Der heute beschlossene Gesetzentwurf entwickelt den gesetzlichen Rahmen für den Bevölkerungsschutz weiter. Denn aufgrund der in der Pandemie gewonnenen Erfahrungen sind Anpassungen notwendig geworden. Auch die zwischenzeitlich verfügbaren patientennahen Schnelltests machen rechtliche Änderungen erforderlich. So werden die Regelungen zum Reiseverkehr für den Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Infektionsschutzgesetz angepasst. Insbesondere soll die digitale Einreiseanmeldung umgesetzt werden. Sie kann den zuständigen Behörden die Überprüfung von Quarantäneanordnungen nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet erleichtern. Zudem werden die im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorgesehenen Maßnahmen insbesondere für den bundesweiten Ausbau der digitalen Vernetzung der zuständigen Gesundheitsbehörden gesetzlich nachvollzogen und untermauert. Auch werden Möglichkeiten geschaffen, um auch veterinärmedizinische Laborkapazitäten für die Auswertung von Tests zu nutzen. Um sicherzustellen, dass die neuen patientennahen Schnelltests an Einrichtungen abgegeben werden können, in denen diese nach der neuen Teststrategie bevorzugt angewendet werden sollen, wird die Medizinprodukteabgabenverordnung geändert. Die Entschädigungsregelungen für einen Verdienstausfall, beispielsweise bei Schließung von Kitas und Schulen, werden bis zum 31. März 2021 verlängert. Ferner wird klargestellt, dass ein Entschädigungsanspruch auch für Eltern besteht, die ein unter Quarantäne stehendes Kind zu Hause zu betreuen haben. Eine weitere Neuerung: Wer eine vermeidbare Reise in ein 48 Stunden vor Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet unternommen hat und anschließend in Quarantäne muss, soll keine Entschädigung mehr für den durch die Quarantäne verursachten Verdienstausfall erhalten. So viel zu diesem Thema. Dann kommen wir zur dritten Mindestlohnanpassungsverordnung. Das Bundeskabinett hat heute die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegte dritte Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns beschlossen. Mit der Verordnung wird der gesetzliche Mindestlohn in mehreren Stufen erhöht. Zum 1. Januar 2021 zunächst auf brutto 9,50 Euro je Zeitstunde und in weiteren Schritten zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro, zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Die Verordnung setzt den Beschluss der Mindestlohnkommission vom 30. Juni 2020 rechtsverbindlich um. Die Kommission hat einstimmig beschlossen, für die Anpassung des Mindestlohns erstmals 4 Stufen festzusetzen, ausgehend von der aktuellen Mindestlohnhöhe von brutto 9,35 Euro je Zeitstunde. Und dann hat das Kabinett noch beschlossen, den 2. Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit. Der Bericht stellt zentrale Entwicklungen in 30 ausgewählten Ländern in den letzten beiden Jahren dar. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Es ist wichtig, dies immer wieder zu betonen, denn wir sehen seit Jahren einen weltweiten Trend zur vermehrten Einschränkung dieses Menschenrechts. Die Bundesregierung engagiert sich kontinuierlich und mit Nachdruck für die Verwirklichung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dies ist Teil ihrer Querschnittsaufgabe, sich für die Verwirklichung der Menschenrechte in Deutschland und in der Welt einzusetzen. Soweit erstmal von mir.
Vielen Dank, Frau Fietz. Bei Herrn Jessen habe ich nicht verstanden, zu welchem Thema Sie sich gemeldet haben. Wenn es mir einfach nur mal zurufen.
Corona.
Corona, okay. Gut, das Thema ist damit ja gesetzt. Ich fange mal hier an, wer sich hier schon zu Corona gemeldet hat, Herr Gugemus.
Ja, hallo. Meine Frage wäre, ist die neuen Maßnahmen oder die Ankündigungen schon aus dem Kanzleramt können ja durchaus auch Angst in der Bevölkerung auslösen. Gibt es denn für die Bundesregierung eine rote Linie, wo man sagt, wo sie sagen kann, okay, da, die wird definitiv nicht überschritten, sei es Kitas bleiben offen oder ja anderweitige Grenzen, die gesetzt werden, die man quasi der Bevölkerung garantieren kann, dass das nicht kommt in den nächsten Wochen, Monaten?
Also es geht jetzt nicht darum, rote Linien zu markieren, sondern es geht darum, das Infektionsgeschehen, das sich ja rasant entwickelt, einzudämmen und diese Welle, die wir jetzt im Moment erleben, dieses exponentielle Wachstum zu brechen. Wir haben einen rapiden Anstieg von Neuinfektionen. Seit Anfang Oktober liegt der Reproduktionswert in Deutschland deutlich über 1. Die Zahl der Neuinfektionen steigt exponentiell. In den letzten Tagen haben sich im Vergleich zur Vorwoche die Fallzahlen etwa verdoppelt. Und wir sehen ein diffuses Ausbreitungsgeschehen. In allen Alterskohorten steigt die Fallzahl und die Krankenhäuser müssen wieder deutlich mehr Covid-19-Patientinnen und Patienten aufnehmen. Und die Zahl der intensivmedizinischen behandelten Covid-19-Fälle hat sich in den vergangenen 2 Wochen mehr als verdoppelt. Und auch ein Blick in die Nachbarländer macht deutlich, wie ernst die Lage ist. Und vor diesem Hintergrund beraten heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, welche Maßnahmen nun zu ergreifen sind, um das anziehende Infektionsgeschehen auszubremsen. Und wie Sie sich vorstellen können, kann ich diesen Beratungen natürlich nicht vorgreifen.
Eine Nachfrage? Nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Tufutnia auch zum Thema Corona, bitte.
Genau. Frau Fietz, morgen soll ja eine Videokonferenz stattfinden zwischen den EU, Staats- und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin. Da geht es ja auch um Corona. Können Sie da sagen, was der Hauptaugenmerk dieser Diskussionsrunde sein wird?
Also die Bundeskanzlerin hatte ja bei den letzten Beratungen in Brüssel angeregt, dass angesichts der europaweit ansteigenden Infektionszahlen die Staats- und Regierungschefs sich regelmäßig austauschen und ihre Erfahrungen auswerten darüber beraten, wie man der Pandemie am besten begegnen kann. Und da sind morgen keine Beschlüsse geplant. Es ist aber im Grunde genommen steht im Mittelpunkt der Frage, wie gehen die einzelnen Länder vor? Welche Erfahrungen kann man möglicherweise übernehmen oder auch nicht? Und welche gemeinsamen Möglichkeiten kann man in den Blick nehmen?
Sie haben diesen Erfahrungsaustausch erwähnt. Würde das auch beinhalten, dass zum Beispiel Patienten aus anderen europäischen Ländern auch in Deutschland behandelt werden? Würde das ein Thema sein?
Also die Aufnahme von Patienten aus anderen EU-Ländern ist ja immer schon ein Thema gewesen, ist ja auch schon praktiziert worden. Ob das jetzt morgen im Einzelnen zur Sprache kommt, kann ich natürlich nicht vorher sagen. Aber dieses Thema ist natürlich eins, was europaweit immer diskutiert wird.
Dann geht's weiter mit Herrn Reitschuster. Falsches Mikrofon. Jetzt.
In der Medizin gibt es einen Leitspruch, der heißt, die Therapie darf nie schädlicher sein als die Krankheit. Nun gibt es Kritiker, die sagen, bei Corona seien sie sich da nicht sicher. Sie verweisen auf Suizide, auf unterbliebene Behandlungen, verschobene Operationen. Da wäre meine Frage, wie informiert sich die Bundesregierung über diese negativen Begleiterscheinungen? Gibt es da Studien, die man hat? Sind Studien geplant? Wie informieren Sie sich über die negativen Begleiterscheinungen? Wie wägen Sie ab?
Also ich kann da nur noch mal darauf verweisen, dass die Bundesregierung sich breit informiert bei allen möglichen Fachrichtungen der Wissenschaft, bei Epidemiologen und Virologen genauso wie bei Medizinern natürlich. Und auch vor diesem Hintergrund möchte ich Sie aber noch mal erinnern, wie bei uns die Zahlen sich entwickeln. Wir haben mittlerweile eine 7-tägige Verdopplungsrate von den positiv benannten Fällen und eine 10-tägige Verdopplungsrate von den Belegungen der Intensivbetten. Als wir im Frühjahr nach den Lockdown-Maßnahmen Regelungen gelockert hatten, waren wir bei einer Verdopplungsrate von 30 Tagen. Also ich glaube, daran sieht man schon den Unterschied. Und wenn Sie sich einmal anschauen, gestern haben die führenden Wissenschaftsorganisationen in Deutschland sich ja noch mal zur Corona-Pandemie eingelassen und haben geraten, dass die Kontakte eines jeden Einzelnen um ungefähr 75% reduziert werden sollten. Nur dann hätte man die Chance, innerhalb der nächsten Wochen sozusagen diesen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen wieder zu stoppen.
Jetzt war die Frage nach den Studien, ne?
Die Nachfrage, das war ja alles beantwortet und die Studie noch nicht genau, aber der Parteifreund der Bundeskanzlerin, Herr Kretschmann.
Aber vielleicht könnte Frau Fietz jetzt erst noch mal auf Ihre Frage eingehen zum Thema Studie.
Gerne, ja.
So, bevor wir jetzt hier ein neues Thema.
Ja, ich dachte, ich hätte das beantwortet, indem ich gesagt habe, dass die Bundesregierung sich natürlich bei allen Fachrichtungen der Wissenschaft informiert und auch natürlich allen Argumenten zugänglich ist.
So, jetzt bitte Ihre Nachfrage.
Genau, der Parteifreund der Bundeskanzlerin, Herr Kretschmer in Sachsen, der hat einen runden Tisch veranstaltet mit Kritikern der Corona-Politik. Ich glaube, Professor Bakti war da und auch Herr Professor Hombach. Das wurde auch sehr gelobt. Also der Herr Kretschmer ist ja kein Corona-Ketzer. Hat die Bundeskanzlerin auch vor, so etwas zu machen wie ihr Parteifreund in Sachsen, dass sie sich auch mal mit den Kritikern trifft? Danke.
Also, wie gesagt, wir kündigen die Termine der Kanzlerin immer am Freitag an. Und wenn ein solcher Termin anzukündigen wäre, würden wir das dann auch tun.
Die Idee der Nachfrage ist übrigens, dass man nochmal zu dem nachfragt, zu dem man gefragt hat und nicht was Neues fragt. Aber ich setze Sie dann gerne wieder auf die Liste, dann können Sie diese Frage wieder stellen.
Aber das war ja der Austausch, der war okay,
ja?
Aber
gut. Also gerne, nur zum Verständnis.
Okay. Alles klar.
So, sehr gut. Jetzt geht's weiter mit Herrn Rinke.
Ja, ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar zu der Datenbasis, auf der heute Entscheidungen fallen. Das RKI gibt ja an, dass der Graubereich, wo man nicht mehr genau weiß, woher die Infektionen stammen, immer größer wird. Wie würden Sie denn die Verlässlichkeit dieser Aussagen bezeichnen, weil daraus ja abgeleitet werden muss, welche Sektoren der Gesellschaft nun möglicherweise in ihren Aktivitäten zurückgefahren werden. Also kann man überhaupt verlässlich als Politik auf Grundlage von den RKI-Zahlen Entscheidungen treffen?
Naja, es ist folgendermaßen. Wir haben, wie Sie schon richtig gesagt haben und wie auch Frau Fietz hervorgehoben hat, teilweise ein sehr diffuses Infektionsgeschehen. Das heißt, nur in etwa 30% der neu infizierten Fälle kann die Infektion auf ein Ausbruchsgeschehen zurückverfolgt werden. In diesen Fällen aber, und das hat ja das RKI auch immer wieder deutlich gemacht, gibt es natürlich gewisse Fälle, die immer wieder hervorstechen. Das heißt, gerade Ansteckungen im privaten Bereich, bei Feierlichkeiten. Das sind natürlich dann halt eben wirklich die Faktoren, die wir da berücksichtigen müssen. Und darüber hinaus, ja, ist es tatsächlich so, wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen und daher geht es zurzeit auch darum, diese Infektionsdynamik zu brechen. Und ja, diese Gespräche kann ich jetzt aber natürlich hier nicht vorwegnehmen.
Herr Jessen.
Ja. Frage entweder an Frau Fietz oder an Herrn Gülde. Je rasanter und in absoluten Zahlen wachsender die Infektion voranschreitet, desto wichtiger wird ja auch das Funktionieren der Warn-App. Nun erklären Labore, und zwar sowohl Krankenhauslabore als auch Niedergelassene, dass sie mit den Kosten für die Einbindung ihrer Labors in die App alleingelassen werden. Das sind bis zu sechsstellige Summen bei Krankenhäusern. Bislang lehnt die Bundesregierung offenbar eine finanzielle Unterstützung dieser Einbindung ab. Warum ist das so? Und planen Sie in Zukunft sozusagen die Labore, Krankenhäuser oder Niedergelassene aktiv und finanziell dabei zu unterstützen, diese Einbindung zu gewährleisten?
Herr Gülde, kann ich gerne. Herr Essen, wie Sie wissen, sind bereits 90% der niedergelassenen Labore an die Corona-Warn-App angeschlossen. Bislang ist uns jetzt noch nicht flächendeckend mitgeteilt worden, dass es da finanzielle Schwierigkeiten tatsächlich gab. Insofern kann ich Ihnen da jetzt von keinen Änderungen berichten diesbezüglich. Hinzu möchte ich auch noch anfügen, dass die Testlabore ja für die Tests selbst vergütet werden. Im Falle einer Vergütung, wie sie von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen wird, beträgt diese Vergütung 50,50 € pro Test. Darin sind dann halt eben alle Maßnahmen zur labordiagnostischen Untersuchung, zur Übermittlung der Testergebnisse halt eben inkludiert.
Zusatz? Nachfrage. Das müssten Sie aber eigentlich wissen, dass diese Kritik seitens der Labore kommt. Immerhin hat Herr Müller von einem Münchner Labor, der Mitglied einer Arbeitsgruppe der Bundesregierung ist, das dort wohl eingebracht. Die Frage ist aber, weil Sie sagten, die Labore bekommen ja 50 € pro Test. Diese 50 € werden gezahlt, völlig unabhängig davon, ob die Labore dann die Integration leisten oder nicht. Die Frage ist, warum finanzieren Sie nicht dort, wo es notwendig ist, die technische Einbindung in die App?
Nochmal, Herr Jessen, ich hatte ja gerade eben gesagt, bereits 90% der Testlabore haben sich ja von sich aus bereits an die Corona-Warn-App angeschlossen. Und da ist uns jetzt nicht flächendeckend von finanziellen Problemen diesbezüglich berichtet worden. Darauf habe ich gerade abgezielt. Und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Änderungen in diesem Bereich halt mitteilen.
Herr Jung.
Das ist interessant. Gerade meinten Sie noch 90% der niedergelassenen Labore und eben sagten Sie jetzt 90% der Testlabore.
Bin mir sicher, Sie meinten. Entschuldigung, dann muss ich mich berichtigen, der niedergelassenen Labore.
Wie viele der Krankenhaus- und Kliniklabore sind an der App?
Da liegen mir keine Zahlen zuvor. Aber Herr Jung, vielleicht das noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Wir gehen bei Krankenhauslaboren eher von einem anderen Setting aus. Das heißt, bei niedergelassenen Laboren haben Sie dann häufig eben die Fallkonstellation. Sie haben jemanden, der sich beispielsweise im Privatleben angesteckt hat und dieses Testergebnis dann gerne auf seine App übermittelt bekommen möchte. Bei Krankenhauslaboren haben wir häufig das Setting, dass Menschen untersucht werden, die sich bereits im Krankenhaus befinden, die sich in medizinischer Behandlung, dort stationärer medizinischer Behandlung befinden. Und da ist dann, salopp gesagt, eine Übermittlung über die App eigentlich nicht notwendig, weil die Person ja bereits im Krankenhaus vor Ort ist. Von daher gehen wir da von unterschiedlichen Settings wirklich aus.
Das heißt, Sie planen auch nicht, gerade weil diese Klinik- und Krankenhauslabore personell, finanziell sowie technisch ausgestattet sind. Also da ist jede Menge Nachholbedarf. Es wird ja von sechsstelligen Summen pro Klinik gesprochen. Da planen Sie auch nichts daran zu ändern. Haben Sie nicht das Interesse, alle Testlabore an die App anzuschließen?
Also nochmal, wir haben natürlich ein Interesse daran, die Testlabore weiterhin an die App anzuschließen. Wir befinden uns auch mit den Testlaboren selbst in einem stetigen Austausch hierzu. Nichtsdestotrotz, was die Finanzierung von Krankenhauskapazitäten anbelangt, auch von Laborkapazitäten, die liegt jeweils in der Zuständigkeit der Länder. Da kann ich Ihnen jetzt darüber hinaus keine weiteren Regelungen dazu mitteilen.
Herr Rinke.
Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium und auch wahrscheinlich ans Finanzministerium. In dem Papier des Bundes wird ja von einer Nothilfe gesprochen über für die Unternehmen, die jetzt durch Schließungen im November betroffen sind. Können Sie bitte das ein bisschen genauer ausführen, was sich hinter diesem Begriff Nothilfe verbirgt? Was sind die Instrumente, mit denen man den Unternehmen helfen will?
Also Herr Rinke, Sie wissen, aktuell findet ja die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten statt. Deshalb kann ich jetzt nicht über kursierende und etwaige Beschlusspapiere spekulieren, sondern muss da um Geduld bitten, bis die Ministerpräsidentenkonferenz beendet ist. Dann wird es ja dazu auch eine Information geben und dann können wir auch dazu Stellung nehmen, aber nicht während laufender Beratung und Behandlung.
Zog es ja genau darauf, dass wir leider nicht bei dieser Schalter mit dabei sind. Deswegen war die Hoffnung gewesen, dass Sie uns das vielleicht sagen können.
Da muss ich leider um etwas Geduld bitten.
Also Platzwechsel bitte ich nur vorzunehmen, wenn es auch was beizutragen gibt.
Jetzt.
Okay, gut. Dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten. Moment, Frau, ich bin irgendwie schon so. Jetzt.
Frage an Frau Fietz bzw. das Gesundheitsministerium. David Nabarro, einer der führenden Köpfe der WHO, hat sich zum Thema Lockdown geäußert und darüber reden wir ja. Und er sagte, die WHO sei gegen Lockdowns prinzipiell und es gäbe eigentlich nur 4 Gründe, wenn Lockdowns gerechtfertigt sind. Zeit zu gewinnen zum Umorganisieren, neu aufzustellen, eigene Ressourcen neu auszutarieren oder wenn das medizinische Personal erschöpft ist. Jetzt wäre die Frage, weil wir viel über den Lockdown reden, welcher von den 4 Gründen trifft denn zu in Deutschland? Oder mehrere?
Also ich kenne diese Aussage im Einzelnen jetzt nicht. Ich möchte nur betonen, dass wir im Moment noch in keiner Situation sind, in der unser Gesundheitswesen beispielsweise schlecht aufgestellt wäre. Im Gegenteil, unabhängig davon, ob aufgrund von einer Covid-19-Erkrankung, eines Unfalls oder eines Herzinfarkts jemand im Krankenhaus behandelt werden muss, kann das angemessen geschehen. Das ist überhaupt gar keine Frage im Moment. Unser Ziel ist aber, dass das auch in Zukunft so bleibt und die Krankenhäuser durch eine Zunahme von stationär zu behandelnden Covid-19-Patienten nicht überfordert werden. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und alle Wissenschaftler, wie ich sie eben auch benannt habe, sagen, ein wesentlicher Punkt ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen über eine Reduzierung der persönlichen Kontakte. Das ist der Hintergrund und das ist der Leitgedanke, der jetzt auch in den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen eine Rolle spielt.
Ganz kurz, verstehe ich Sie richtig, dahingehend, dass in der Bundesrepublik keines dieser 4 Kriterien, das die WHO bzw. Nabarro aufführt für einen Lockdown, derzeit gegeben sind?
Ich möchte jetzt nicht auf diese Äußerungen eingehen, weil ich sie genau nicht kenne und nicht detailliert kenne. Ich habe Ihnen eben dazu gesagt, was ich dazu sagen kann.
Dann könntest du ja, kann man das vielleicht ja nochmal angucken. Herr Jung.
Frau Fietz, als Leiterin, als stellvertretende Leiterin des Bundespresseamtes, wie sehen Sie die Entwicklung von Fake News und Desinformation in Deutschland? Können Sie da eine Zunahme feststellen oder ist das jetzt in den letzten Monaten zurückgegangen aus Ihrer Sicht?
Ohne Ihnen da jetzt konkrete Zahlen nennen zu können, nehmen wir schon wahr, dass gerade um dieses Thema Corona-Pandemie eine Vielzahl von Falschmeldungen, Fake News, sagten Sie, im Umlauf sind. Und das Bundespresseamt arbeitet daran, im Grunde genommen die Fakten stetig dagegen zu setzen.
Ich habe Sie noch mit dem Thema App, Corona-App auf meiner Liste. Ist das richtig?
Das hatten wir gerade schon.
Also okay, dann war das damit erledigt. Ich habe aber noch Fragen von außen. Da fragt die Kollegin Polona Fiafz von RTV Slowenien. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler, appelliert an die Regierung, das Geld und die Zahl der Pflegekräfte aufzubringen. aufzubringen.
Zu erhöhen
oder so. Es gäbe genug Intensivbetten, aber nicht genug Personal. Was haben Sie im wahrscheinlich zu erhöhen. Was haben Sie im Gesundheitsministerium in den vergangenen Monaten getan, um die fehlenden 50.000 Pflegekräfte aufzustocken, ist die Frage.
Ja, also da möchte ich gerne auf die Maßnahmen der konzertierten Aktion Pflege verweisen. Wie Sie wissen, bringen wir jetzt in Kürze den Umsetzungsbericht auch zur konzertierten Aktion Pflege heraus. Was die Besetzung von Personalstellen in dem Pflegebereich anbelangt, das ist ein langwieriger Prozess. Den haben wir im vergangenen Jahr angestoßen mit unterschiedlichen Maßnahmen, einer Erhöhung der Ausbildungszahlen, einer besseren Vergütung. Aber wie gesagt, das ist ein langwieriger Prozess. Und insbesondere natürlich auch, was beispielsweise die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland anbelangt, wissen Sie, dass wir zurzeit in dieser Lage vor besonderen Herausforderungen stehen.
Okay. Herr Jessen, ich wollte zu den Pflegekräften nachfragen. Ja, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Nein, dann mache ich jetzt hier nochmal weiter mit einer, ich habe sie auf der Liste. Der oder die Kollege Muhlson von AP fragt, gibt es derzeit bundesweit geltende Regelungen für das Testen von Krankenhauspersonal oder zumindest für die Krankenhausmitarbeiter, die sich direkt um Corona-Patienten kümmern? Müssen sie sich regelmäßig testen lassen?
Es gibt eine Teststrategie, in der auch halt eben tatsächlich die Testung von Krankenhauspersonal mit vorgesehen ist. Es gibt jetzt keine Verpflichtung für Personal, sich testen zu lassen beziehungsweise sich regelmäßig testen zu lassen. Die Einzelheiten aber für Tests regeln halt eben die Behörden vor Ort beziehungsweise die Krankenhäuser selbst.
So, jetzt habe ich zum Thema Corona noch auf meiner Liste Herrn Jessen, Herrn Rinke, Herrn Reitschuster auch noch mal. Und ist sonst noch jemand, der dazu fragen möchte? Dann würde ich das Thema, nämlich die Frageliste, dafür schließen. Herr Jessen.
Nicht zum Thema Corona, aber zu einem anderen Thema noch aus der Kabinettssitzung.
Nee, dann machen wir jetzt erstmal bei Corona weiter. Vielen Dank für den Hinweis. So, Herr Rinke, vielleicht
schaffe ich es jetzt noch. Eine Frage ans Innenministerium. Es geht um einen Cyberangriff auf das RKI, die Website. Und auch einen Angriff auf das Gebäude RKI. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Erkenntnis darüber haben, dass die Gefährdungslage von medizinischen Einrichtungen größer geworden ist im Zuge dieser Corona-Auseinandersetzung. Und können Sie uns noch weitere Informationen möglicherweise zu dem Angriff auf RKI liefern?
Wir haben die Berichte gesehen. Ich kann Ihnen aber da noch nichts Näheres zu berichten.
Und generell nach dem Angriff auf das Gebäude am Wochenende?
Das gilt auch generell. Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern. Da kann ich heute nichts Konkretes Ihnen zu sagen.
Dann Herr Reitschuster nochmal.
Nur noch eine kurze Nachfrage ans Gesundheitsministerium. Letzten Freitag konnte Ihre Kollegin einige Fragen nicht beantworten. Ich will die jetzt nicht alle nochmal aufzählen, aber es ging unter anderem um die Fehlerquote und es ging um Befreiungen von Masken. Vielleicht habe ich es übersehen, da ist noch keine Rückmeldung da. Es hieß, es wird nachgereicht. Wird das nachgereicht noch?
Also was jetzt die Fehlerquote, ich glaube, das bezog sich auf die PCR-Tests, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau.
Ja, also da kann ich Ihnen mitteilen, dass wenn ein PCR-Test korrekt durchgeführt ist, dann gehen wir von einer Spezifität von ungefähr, also annähernd 100% tatsächlich aus.
Also
und das Weitere muss ich jetzt sagen, Maskenpflicht, das sagt mir jetzt irgendwie nichts.
Maskenpflicht und Bar,
also bevor
oder?
Ich es wiederhole, einfach vielleicht noch mal kurz reinschauen, weil es wäre langweilig für alle, wenn ich jetzt die Fragen noch mal wiederhole.
Gerne.
Vielleicht schauen Sie es einfach kurz an und da, wo Sie noch dann Möglichkeiten sehen, was nachfragen.
War das Thema Maskenpflicht und Bahn oder was?
Maskenpflicht und Bahn und es ging noch darum, Unterschied Infektion und positiv getestet, ob das gleichzusetzen ist. Aber vielleicht, das kann man alles ansehen.
Wir lesen das noch mal in
kurz. Genau,
oder
danke.
Das ist der Sprecher des Gesundheitsministeriums. Ihr Team liest das nochmal nach. Dann. Gut, dann können wir das Thema Corona, glaube ich, verlassen. Da gehe ich nochmal durch die Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zum Thema Mindestlohn? Herr Jessen.
Ja, das war das Thema. Anhebung auf 10,45 Euro. Da hätte ich eine Nachfrage ans Bundesarbeitsministerium. Das Bundesarbeitsministerium hat in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage ausgeführt, dass es aber eines Mindestlohns von mindestens 12 Euro, ich glaube 63, bräuchte, damit man eine Altersrente dann erhält, die über der Grundrente, die ja sozusagen auch leistungslos empfangen wird, liegt. Das heißt, der jetzt beschlossene Mindestlohn garantiert eben keine Rente im Alter, die oberhalb der Grundrente liegt. Die Frage ist, warum machen Sie das mit? Planen Sie oder haben Sie versucht, die Anhebung des Mindestlohnes in die nötige Dimension zu heben?
Ja, danke für die Frage. Jetzt müssten wir einmal Mindestlohn auseinanderhalten und Grundrente oder leben über einem Grundsicherungsniveau. Wie Sie sicherlich wissen, wurde der Mindestlohn 2015 eingeführt, weil es in Deutschland keinen Mindestlohn gab. Also das ist die unterste Lohnendegrenze, unter der niemand pro Stunde beschäftigt werden darf. Und der Minister hat immer gesagt, ist der Mindestlohn ein guter Lohn? Nein, er ist kein guter Lohn. Er ist die unterste Lohngrenze. Deshalb spricht sich der Minister zum einen aus, Tarifverträge zu stärken. Wir haben das mittel der Allgemeinverbindlichkeit erleichtert, sodass Tarifverträge branchenweit erstreckt werden können. Und zum Thema Mindestlohnanpassung, da hat der Minister sich Ende Juni bei der Übergabe des Berichts geäußert und auch heute wieder, dass er natürlich dafür ist, dass der Mindestlohn schnell steigt. Er hat gesagt, dass ein Mindestlohn von 12 Euro ein erstes Etappenziel ist. Er sich aber wünscht, dass dieser in Zukunft schnell weiter steigt. Deshalb wird es ja eine Mindestlohnevaluation geben. Und sobald diese vorliegt, werden wir Vorschläge machen, um der Kommission weitere Kriterien an die Hand zu geben, um zu einer stärkeren Mindestlohnerhöhung zu kommen.
Verstehe ich diese Ausführung richtig, dass das Ministerium und der Minister selbst die jetzt beschlossene Mindestlohnanhebung für zu niedrig hält, als dass sie eine Alterssicherung oberhalb der Grundrente leisten könnte?
Also es gibt ganz klare Kriterien, wie der Mindestlohn angepasst wird. Die Anpassung wurde bewusst in eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern übergeben, um eben zu gewährleisten, dass diese sich dort einigen. Wir sind natürlich immer daran interessiert, dass die Mindestlohnkommission ihre Arbeit tun kann. Wir werden aber die Entscheidung jetzt nicht bewerten, weil sie ist unabhängig. Und der Minister hat Ende Juni angekündigt, auch diesen Entschluss umzusetzen. Und das Bundeskabinett hat heute ist diesem Vorschlag heute gefolgt.
Jo. Aber Sie haben da was beschlossen, was Ihnen zu wenig ist.
Also wir haben den Mindestlohnbeschluss der Mindestlohnkommission heute im Kabinett beschlossen.
Was Ihnen ja selbst zu wenig ist.
Und der Minister hat deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass dieser Mindestlohn stärker und schneller steigt. Und deshalb müssten wir der Kommission zusätzliche Kriterien an die Hand geben, die eben nach Vorlage der Mindestlohnevaluation auch gemacht werden.
Ja, oder Sie könnten einfach andere Regeln einsetzen oder die Kommission abschaffen und ein anderes Tool finden, damit das, was Sie selber wollen, endlich stattfindet. Weil die Arbeitgeber werden natürlich das so lange drücken, wie es geht.
Ja, das ist aber nicht, aber das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, dass die Mindestlohnkommission über die Anpassung entscheidet und wir eben der Kommission zusätzliche Kriterien an die Hand geben wollen, um zu einer schnelleren Mindestlohnerhöhung zu kommen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Mindestlohn? Dann kommen wir zum Thema Religionsfreiheit. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wir hatten heute eine Pressekonferenz heute Morgen zum Thema Religionsfreiheitsbericht. Da war der Beauftragte der Bundesregierung hier dazu, der Erzbischof aus Bamberg, Frau Dr. Kofler. Und so, wenn es da trotzdem noch Fragen zu gibt. Das sieht mir im Moment nicht danach aus. Dann habe ich weitere Themen bei Herrn Schäuble.
Jetzt. Das ist eine Frage an das Verteidigungsministerium. Mich würde interessieren, wie sich die Suche nach den Waffen gestaltet, die von der Bundeswehr entwendet wurden, Waffen und Sprengstoff. Und was haltet Ihr Ministerium von einer Initiative, solche, so eine Art Babyklappen aufzustellen, wo man gestohlene Waffen reinwerfen kann, ohne dafür belangt zu werden?
Also zunächst einmal, wir haben uns ja zu der Frage der Waffen- und Munitionsverluste sehr intensiv bereits an dieser Stelle eingelassen. Das begann am 1. Juli, wo die Ministerin und der Generalinspekteur intensiv zu den Vorfällen im KSK und in dem Zusammenhang auch zu Waffen- und Munitionsvorfällen gesprochen haben. Wir haben es dann im Anschluss auch noch hier wieder aufgenommen in der Regierungspressekonferenz am 17.07. und auch den Prozess dargestellt. Wir nehmen alle Formen von Waffen- und Munitionsverlusten sehr ernst. Jede einzelne verloren gegangene Waffe, jede einzelne verloren gegangene Patrone ist eine zu viel. Und in dem Zusammenhang hat die Ministerin auch sehr deutlich gemacht, dass das im Zuge auch der Aufarbeitung der Vorkommnisse im KSK aufgearbeitet gehört. Und der entsprechende Bericht wird ja auch Ende Oktober vorgelegt. Und wenn er entsprechend ihr vorgelegt wird, dann werden wir die weiteren Schritte gehen, das Parlament informieren und dann eben auch die Öffentlichkeit.
Und die Babyklappen oder die Gewehreklappen?
Ja, für den Fall, dass tatsächlich irgendwo Waffen oder Munition jemand hat, zu Hause oder privat, gibt es dazu ganz klare Vorgaben. Solche Dinge sind abzugeben, üblicherweise bei der Polizei, und man kann sich selbstverständlich an die offiziellen Stellen wenden.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Guggemus mit einem weiteren Thema.
Ja, die Frage geht ans Justizministerium. Gibt es angesichts der steigenden Corona-Zahlen Bestrebungen, das Wahlgesetz für Parteien so zu ändern, dass doch auch Personenwahlen digital möglich werden? Ich meine, durch die CDU-Parteitagsverschiebung ist es gerade ein sehr aktuelles Thema. Und wenn nicht, warum nicht?
Ja, Frau Lamprecht hat ja sich das häufig dahingehend geäußert, dass Änderungen am Wahlgesetz und dergleichen aus der Mitte des Parlaments kommen müssen. Also deshalb sind wir da nicht der richtige Ansprechpartner.
Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Rinke.
Herr Leber, vielleicht können Sie uns aber die Position des Justizministeriums zu dem Streit, den es ja in der CDU gibt, sagen. Ist nach der jetzigen Rechtsgrundlage eine Wahl rein digital möglich oder ist man darauf angewiesen, dass man eine Briefwahl mit einem digitalen Parteitag verknüpft? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, es geistert immer durch den Raum, dass eine Grundgesetzänderung notwendig wäre. Auch das scheint umstritten zu sein. Was wäre da die Position des BMJV?
Also zu Ihrer Frage sehe ich da keine Zuständigkeit des BMJV zu Wahlrechtsfragen. Das müsste das Innenministerium betreffen.
Gut, ich kann Ihnen diese Fragen als zuständiges Haus gerne nachliefern, mit dem gleichen Hinweis des Kollegen von eben. Für Wahlgesetz, Wahlrechtsänderungen ist grundsätzlich das Parlament zuständig. Aber zu Antworten zur Situation der allgemeinen Rechtslage kann ich Ihnen gerne nachliefern. Das habe ich aus dem Handgelenk verfügbar.
Gut, gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
Ans Verteidigungsministerium zum Thema Schweinswale. Da hatte das Umweltministerium Untersuchungsergebnisse letzte Woche präsentiert. Ich würde gerne wissen, ob das Verteidigungsministerium die Verantwortung für die toten Schweinswale im August 2019 durch Sprengung von Minen in der Ostsee übernimmt. Sie haben sich da jetzt monatelang, glaube ich über ein Jahr, auch hier immer wieder dagegen gewehrt. Erkennen Sie jetzt Ihre Verantwortung an?
Also erstmal zu dem aktuellen Sachstand rund um das Thema Schweinswale. Am 21. Oktober 2020 wurde das Gutachten des Bundesamtes für Naturschutz aus Anlass des Fundes toter Schweinswale an der Ostseeküste veröffentlicht. Und das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass sich zu dem Zeitpunkt der Sprengung Schweinswale in dem Gebiet aufgehalten haben und dass ungefähr ein Drittel der 24 untersuchten Tiere Verletzungen im Bereich der Hörorgane aufgewiesen haben, die durch extrem laute Impulsschallereignisse wie Sprengungen hervorgerufen wurden. Und unabhängig vom Ergebnis der Untersuchung wurde die ressortübergreifende Zusammenarbeit bei der Gefahrenbeseitigung bereits analysiert und auch verbessert. Es bleibt erstmal bei unserem Ziel, nämlich der Etablierung einheitlicher Verfahren und Maßstäbe für den notwendigen Schutz der Meeresumwelt und die Auswirkungen der notwendigen und unvermeidbaren Sprengungen auf die Umwelt sollen möglichst gering gehalten werden. Wir haben inzwischen in der Zwischenzeit auf die ein oder andere, auf den Grundzusammenhang auch reagiert und Verbesserungen durchgeführt, und zwar auf Empfehlung von Fachleuten, sogenannte Sea Scarer, beschafft, mit denen der Umweltschutz tatsächlich dann nach unserer Auffassung besser wahrgenommen werden kann. Das bedeutet, die ersten Maßnahmen mit Blick auf die Vorkommnisse, die Sie angesprochen haben, sind ja schon getroffen worden.
Aber meine Frage war, erkennt die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, die Schuld an, dass Sie für die toten Schweinswale in der Ostsee verantwortlich sind?
Ich habe eben ja schon deutlich gemacht, um welche Umfänge es sich handelt. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass das Gutachten zu dem Schluss kommt, dass tatsächlich diese Impulsschallereignisse zu den Verletzungen bei den Tieren geführt haben können. Es wurde ebenfalls gesagt, dass es durchaus im Zusammenhang mit Raum und Zeit dort steht und dass wir bereits Maßnahmen zur Vermeidung entsprechend getroffen haben. Ich denke, Ihre Frage ist damit ausreichend beantwortet.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich eine Frage zum Thema Thailand. Die kommt von Philipp Oltermann von The Guardian. Eine Frage zum thailändischen König an das Auswärtige Amt. Herr Maas hat bereits deutlich gemacht, dass politische Aktivität, die das Land Thailand betrifft, nicht von deutschem Boden auszugehen hat. Allerdings ist immer noch unklar, schreibt er, wie politische Aktivität hier interpretiert wird. Würde denn ein königliches Dekret, das durch eine Todesstrafe angeordnet wurde, Ihrem Verständnis von politischer Aktivität entsprechen?
Zu der Frage, die gestellt
Ende
wurde?
Der Frage.
Ja, gut. Zum einen stimmt es, wir haben bereits am Montag an dieser Stelle ausführlich zum Thema Thailand uns eingelassen. Und auch Außenminister Maas hat sich am Montag in einer Pressekonferenz zum Thema geäußert. Was die grundsätzliche Lage angeht, zu den Demonstrationen können wir selbstverständlich keine Stellung nehmen, weil das eine innerthailändische Angelegenheit ist. Was den König allerdings angeht, kann ich ihn zum einen auf die Äußerung des Außenministers von Montag verweisen und zum anderen kann ich Ihnen sagen, dass Thailand unsere Haltung dazu kennt, zu Hoheitsakten des Königs. Die Thailänder haben uns wiederholt versichert, dass der König sich nur zu Privataufenthalten in Deutschland aufhält und hier keinerlei Regierungsfunktionen ausübt.
Herr Jessen dazu?
Ja, auch eine Frage, die gerne ich am Montag noch gestellt hätte, da war die Zeit um. Die Wortwahl des Ministers war ungewöhnlich gewesen. Er hat ja gesagt, man beobachte das Treiben des thailändischen Königs sehr genau. Treiben ist eigentlich kein Synonym für Regierungshandeln. Bedeutet das, dass die Beobachtung sich auf Bereiche erstreckt, die nicht originär mit Regierungshandeln identisch wären? Und stehen Sie in irgendeinem Zusammenhang zu den nicht ausgeprägten LGBT-Rechten in Thailand?
Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Die Äußerungen des Ministers kann ich an dieser Stelle natürlich nicht kommentieren. Die stehen für sich. Sie kennen den Wortlaut der Äußerungen. Wir haben ihn am Montag auch noch mal erwähnt. Ich kann Ihnen an der Stelle noch zusätzlich sagen, dass die Bundesregierung davon ausgeht und natürlich auch erwartet, dass keinesfalls Entscheidungen getroffen werden von Deutschland aus, die der deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den international verbrieften Menschenrechten widersprechen.
Die Frage nach dem Zusammenhang der Beobachtungen mit den nicht gegebenen oder nicht hinreichend gegebenen LGBT-Rechten in Thailand?
Wie gesagt, das Thema Menschenrechte habe ich gerade erwähnt. Es geht uns auch darum, dass von Deutschland aus keinerlei Rechtsakte oder Ähnliches erlassen werden, die den international verbrieften Menschenrechten widersprechen, also dem sogenannten Ordre Public. Und ich kann noch mal hinzufügen, dass sich der thailändische König ja im Moment gar nicht in Deutschland aufhält, sondern in Thailand.
Jetzt habe ich noch Herrn Jung zum Thema Thailand. Gibt es sonst weitere Fragen noch zu diesem Thema? Nein, dann ist das die letzte dazu.
Wie ist Ihre Einschätzung zur Lage der LGBT-Community in Thailand?
Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Lage der Menschenrechte in jedem Land der Welt sehr genau beobachten, einschließlich Thailands. Und sofern es da Defizite gibt, sprechen wir dies mit unseren Partnern auf Regierungsebene an. Und das sind vertrauliche Gespräche, aus denen wir berichten, wenn es dazu kommt.
Das heißt, über Defizite, LGBT-Defizite in Thailand wollen Sie uns nicht berichten? Das machen Sie doch bei anderen Ländern auch.
Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir das Thema Menschenrechte grundsätzlich thematisieren mit allen Regierungen der Welt, wenn wir den Eindruck haben, dass sich da Defizite ergeben.
So, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Klimaneutralität und Japan. Ich lese die erstmal vor, weil ich weiß, sie richtet sich an Frau Fietz, aber vielleicht ist das Bundesumweltministerium, fühlt sich da auch angesprochen. Von Gesine Denker von Yomiuri Shimbun. Der neue japanische Ministerpräsident hat vorgestern verkündet, dass auch Japan bis 2050 klimaneutral werden will. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Ankündigung? Welche Bedeutung hat das für die internationalen Klimabemühungen?
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Der japanische Premierminister hat für sein Land das Ziel erklärt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 auf netto null zu reduzieren. Ebenso hat der südkoreanische Präsident zugesagt, Südkorea werde sich in die Richtung bewegen, bis 2050 carbonneutral zu werden. Die Bundeskanzlerin begrüßt diese ambitionierten Klimaziele Japans und Südkoreas ausdrücklich. Japan und Südkorea gehören zu den größten Volkswirtschaften in Ostasien und sind Triebfedern für Innovation und Entwicklung. Dieses Engagement im Klimaschutz hat das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass nur durch gemeinsame globale Anstrengungen substanzielle Fortschritte auf dem Weg zur Reduzierung von Treibhausgasen erreicht werden können.
So, gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jung?
Ist für Sie carbonneutral und klimaneutral dasselbe?
Also es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Ja, Sie haben ja gerade beide Begriffe verwendet. Ist das für die Bundesregierung dasselbe? Ist das synonym?
Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Ankündigungen aus Südkorea und aus Japan auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt für gemeinsame Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft sind.
So, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Ich habe noch einen Nachtrag an das Gesundheitsministerium. Das weiß ich nicht genau, ob das noch so rechtzeitig kam, dass ich es noch hätte aufrufen müssen. Ich habe es jedenfalls erst danach gesehen. Dann Herr Reitschuster, erst noch mal mit einem anderen Thema.
Ja, ein ganz anderes Thema, die Anschläge in Paris und Dresden. Es gab danach ein hartes Durchgreifen des französischen Staates. Die Frage geht an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, um das organisatorisch hier etwas zu erleichtern. Und wir hatten ja vorher schon oft Klagen darüber, dass es Staaten gibt, die nicht kooperativ sind, wenn es um die Rückführung geht von Menschen, zum Beispiel mit nicht ausreichenden Papieren und auch Gefährdern. Und da wurde kritisiert, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit das nicht berücksichtigt. Es wurde immer wieder ins Gespräch gebracht, ob man das verknüpfen könne, also die wirtschaftliche Hilfe und eine Kooperation bei solchen Rücknahmen. Und da wäre die Frage, nehmen Sie jetzt diese aktuelle Entwicklung als Anlass, um da noch einmal nachzuhaken? Gibt es Pläne, das zu verknüpfen, die Bereitschaft von Staaten, Staatsangehörige zurückzunehmen und die wirtschaftliche Hilfe.
Das nicht. Okay, gut. Sie fühlen sich da angesprochen, weil ich.
Prozentig.
Den Eindruck hatte ich jetzt auch bei der Frage. Aber können Sie was darauf antworten oder ist das eher das Innenministerium bei Rückführungen?
Es geht ja explizit um die Verknüpfung mit wirtschaftlicher Hilfe.
Mhm. Also, das Bundesministerium sieht das so, dass wir das natürlich schon im genauen Kontext sehen und dass wir natürlich das versuchen, irgendwie über bilaterale Gespräche zu klären. Wir haben bis jetzt noch nicht weitere Maßnahmen nachgedacht.
Also ich kann dazu ergänzen, dass im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft und dem Bestreben, das europäische Asylsystem zu reformieren, auch die Verbesserung bei Rückführung ein Schwerpunkt ist. Der Bundesinnenminister hat dies wiederholt hervorgehoben und sowohl von deutscher Seite, aber vor allem auch von Seiten der EU-Kommission wird jetzt als wichtiges Thema angesehen, wozu auch mit den Mitgliedstaaten dauernd, also mit den Herkunftsstaaten, um die es geht, auch schon Gespräche stattgefunden haben. Und dies soll im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, aber auch darüber hinaus noch forciert werden.
Ich habe keine Rückfrage, aber noch eine Frage zu dem Themenkomplex, wenn kein anderer hier noch zu dem Themenkomplex.
Sieht nicht so aus, dann schießen Sie los.
Dann wäre einfach eine Frage nach Ziffern mit Moria, der Brand. Wie viele Menschen aus Moria, Asylbewerber, sind aufgenommen worden? Und gibt es da eine Aufschlüsselung nach Geschlecht und Minderjährigen?
Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung sich bereit erklärt, Personen aus Griechenland aufzunehmen, sowohl was unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeht, als auch nach der Katastrophe in Moria unbegleitete Minderjährige, aber auch Familien von Kindern. Diese Aufnahmen laufen. Dort finden in regelmäßigen Abständen Flüge statt. Von denen sind schon eine große Personenanzahl nach Deutschland verbracht worden. Zu weiteren Einzelheiten kann ich Ihnen da aber nichts zu sagen, insbesondere zu den Einzelheiten zu den Personengruppen. Das wird von uns auf den Einzelfall bezogen nicht herausgegeben.
Okay. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch Nachlieferungen. Sie auch noch mal, glaube ich, ja. Also Frau Fietz, starten Sie doch mal.
Nur ein kurzer Hinweis, der für Ihre Berichterstattung interessant sein könnte. Die Bundeskanzlerin wird heute nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten ja die Presse informieren. Und sie wird auch heute Abend noch die Fraktionsvorsitzenden informieren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen noch sagen, dass das Kabinett heute die Maßnahmen, die in der Beschlussvorlage vorgesehen sind, ausdrücklich gebilligt hat. Diese zwei Informationen wollte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Okay, jetzt machen wir erstmal, dass hier nicht so viel gewechselt wird. Gebe ich das Wort erstmal an Sie weiter, bitte.
Genau, vielen Dank. Nachliefern kann ich zu der Frage IT-Angriff auf das RKI. Dazu gab es heute um 8.42 Uhr eine Meldung des BSI-Lagezentrums an das Robert-Koch-Institut darüber, dass dessen Website rki.de nicht verfügbar sei. Und es wurde dem Robert-Koch-Institut die sofortige Unterstützung angeboten. Das RKI meldete daraufhin den Ausfall seines Internetauftritts aufgrund eines DDoS-Angriffs, eines Überlastungsangriffs also. Die Serversysteme waren zeitweise bis zu 100% ausgelastet. Das BSI musste dann aber nicht unterstützen, da nach Einleitung von Mitigationsmaßnahmen durch den IT-Dienstleister des RKI der Angriff abgewehrt werden konnte. Die Website war dann schnell wieder erreichbar. Dann hatten Sie nachgefragt, wie es grundsätzlich aussieht mit der Bedrohungslage, gerade was Gesundheitseinrichtungen angeht. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass sich die Gefährdung des Gesundheitswesens allgemein und der stationären medizinischen Versorgung im Besonderen in Deutschland wie auch international zu beobachten ist, verschärft hat in der letzten Zeit. Das BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, geht von einer gestiegenen Anzahl an Phishing-Mails aus, die häufig im Kontext der Covid-19-Situation formuliert werden. Meist handelt es sich bei den Angriffen, auch schon vor der Corona-Pandemie, um nicht gerichtete Attacken, also nicht zielgerichtete Attacken und häufig um Ransomware, ähnlich wie WannaCry. In den letzten Jahren sind aber spezifischere Angriffe, die auf das Gesundheitssystem abzielen, ebenfalls zu verzeichnen, zum Beispiel die SemSem-Attacke.
Gibt es dazu Nachfragen? Herr Rinke.
Eine kurze Nachfrage. Danke erstmal. Nur um sicher zu gehen, die Meldung BSI bezog sich auf Probleme heute oder auf Probleme letzten Donnerstag?
Nee, um Probleme heute. Heute um 8.42 Uhr kam die Information durch das BSI ans RKI.
Gut, danke.
Okay, dann können wir das Thema verlassen. Ich habe jetzt noch einen Nachtrag zum Bevölkerungsschutzgesetz hier als Frage von der Süddeutschen Zeitung. Dann habe ich noch Herrn Valassopoulos, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das lesen soll, aber ich versuche es mal. Und Herr Jessen, auch noch mit einem neuen Thema. Gibt es dann noch weitere Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann machen wir damit dann Schluss für heute. Vielleicht noch mal das Gesundheitsministerium. Ach, wunderbar, Sie sitzen ja schon. Frau Ludwig fragt von der Süddeutschen Zeitung fragt zum Bevölkerungsschutzgesetz. Im ursprünglichen Gesetzentwurf hatte der Bundestag die Möglichkeit, einzelne vom Bundesgesundheitsministerium erlassene Verordnungen wieder aufzuheben. Und sie fragt, warum diese gestrichen wurden.
Also die Möglichkeit des Bundestags, Verordnungen rückgängig zu machen bzw. abzuändern, die bleibt weiterhin bestehen. Grundsätzlich, das möchte ich auch noch einmal hier hervorheben, dass mit dem Gesetz generell die Mitsprache und Entscheidungsrechte von Bundesrat und Bundestag erhalten bleiben.
Gut, dann das. Dann habe ich Herrn Valosopoulos, der von OpenTV fragt, plant die Bundesregierung, Herr Valosopoulos, es war nicht, er schreibt mir jetzt, es war nicht unklar, wo die Frage hingeht. Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber ich vermute, es heißt, plant die Bundesregierung ein Waffenembargo gegen die Türkei? Möchte er vom Auswärtigen Amt wissen?
Als Anlass der Frage hatte das spezifisch.
Nein, es steht hier auch flaunt und wahre.
Dann kann ich über solche Pläne an dieser Stelle heute nichts berichten.
Dann danke ich Ihnen dafür und Herr Jessen hat auch noch eine Frage. Bitte schön.
Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Heute wurde der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2020 über den Export konventioneller Rüstungsgüter vorgelegt. Darin wird deutlich, dass auf Platz 2 und auf Platz 4 mit den höchsten Genehmigungsquoten jeweils im Bereich von knapp über oder unter 300 Millionen Euro Ägypten und Katar liegen. Das sind Länder, in denen Menschenrechte nicht gewährt sind oder Spannungsgebiete. Verstößt eine solche Exportgenehmigung nicht gegen die Richtlinie der Bundesregierung und die EU, die eben Rüstungsexporte in Spannungsgebiet oder menschenrechtsbedrohte Länder eigentlich untersagen?
Ja, ist richtig. Das Kabinett hat heute den Rüstungsexportbericht für das erste Halbjahr 2020 angenommen und über die Genehmigungszahlen berichtet. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen zur Einordnung sagen, bevor ich dann zu Ihrer Frage komme. Die aktuelle Zahl von Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im ersten Halbjahr beträgt 2,78 Milliarden Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ist es ein deutlicher Rückgang, denn da lag die Zahl bei 5,33 Milliarden Euro. Der Anteil an EU- und NATO gleichgestellte Länder beträgt 37,3% und einen ganz deutlichen Rückgang gibt es auch bei den Kleinwaffen und Kleinwaffenteilen. Dort belief sich die Zahl im ersten Halbjahr auf 18,9 Millionen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 34,7 Millionen und rund 99% dieser Genehmigungswerte bei Kleinwaffen und Kleinwaffenteilen gingen an EU-, NATO- und NATO gleichgestellte Partner. Für die Drittländer ist es so, dass wir eine Liste der 10 Hauptempfängerländer im Rüstungsexportbericht veröffentlichen. An Platz 1 steht dabei Israel, dahinter, wie Sie genannt haben, Ägypten und die Vereinigten Staaten. Die Genehmigungswerte bei Drittländern hängen hier auch wieder an Einzelgenehmigungen, die einen sehr hohen Wert haben. Über 50% des Genehmigungswertes gehen hier auf den Bereich Unter- und Überwasserschifffahrt zurück. Und für all diese Länder, in die wir exportieren, gelten natürlich die strengen Maßstäbe unserer Rüstungsexportpolitik. Sie wissen, es wird immer im Einzelfall genehmigt auf Basis und nach Maßgabe unserer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Das ist das Kriegswaffenkontrollgesetz, das ist das Außenwirtschaftsrecht, das sind natürlich die politischen Grundsätze der Bundesregierung wie auch die der EU. Und da sind die Grundsätze immer im Einzelfall zu bewerten, mit Blick auf das Empfängerland, mit Blick auf das Rüstungsgut. Und natürlich spielen die Menschenrechte in diesen Grundsätzen, auch nachlesbar in den Grundsätzen, eine wichtige Rolle bei der Bewertung.
Ja, eine Nachfrage. Sie haben ja eben bestätigt die Positionierung von Ägypten und letztlich auch Katar. Das sind doch aber Länder, die Spannungsgebiete sind, in denen Menschenrechtsverletzungen nicht nur zu befürchten sind, sondern vorkommen. Warum liefern Sie dann trotz dieser objektiven Gegebenheiten Rüstungsgüter in diese Länder?
Ja, wie ausgeführt, wir bewerten das nicht pauschal. Wir gehen nicht pauschal gegen ein Land vor und genehmigen oder genehmigen nicht, sondern wir bewerten im Einzelfall und schauen eben an, was ist der konkrete Einzelfall, was ist das konkrete Rüstungsgut, zu welchem Zweck wird es in welches Empfängerland geliefert. Und dabei spielen dann eben die außenpolitische Bewertung eine ganz wichtige Rolle. Es wird restriktiv genehmigt und es werden eben vor allem die außenpolitische Bewertung und die Menschenrechtssituation im Einzelfall und eben nicht pauschal berücksichtigt. Herr Jung.
Ja, dazu auch nochmal. Ich würde gerne wissen oder verstehen, wie da Ihre Rüstungsrichtlinien, was die wert sind, wenn Sie an Israel liefern, die eine Krisenregion sind, die Palästinensergebiete militärisch besetzen, warum sie an Ägypten und die Vereinigten Staaten exportieren, die im Jemenkrieg entscheidend beteiligt sind, was sie aber im Koalitionsvertrag ausgeschlossen haben. Wie passt das irgendwie noch zusammen?
Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Wir bewerten nicht pauschal mit Blick auf ein Land, sondern wir bewerten eben im Einzelfall, was das konkrete Rüstungsgut ist, was ausgeliefert wird und gehen da sehr restriktiv vor und nehmen eben eine konkrete Einzelfallbetrachtung vor. Auch da nur noch mal der Hinweis, Rüstungsgüter umfassen eine Vielzahl von Gütern. Es können auch Sicherheitsglas oder geschützte Fahrzeuge für Botschaften, auch das können Rüstungsgüter sein. Insofern ist es eben nicht die pauschale Bewertung oder nicht der Wert eines Rüstungsgutes, sondern der konkrete Einzelfall.
Habe ich alles verstanden. Können Sie mir ein Land nennen, ein Empfängerland, das Sie vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren noch beliefert haben, was jetzt nicht mehr beliefert wird?
Das kann ich Ihnen pauschal nicht nennen, aber natürlich gibt es Waffenembargos, die gelten an Waffenembargo-Länder, findet natürlich keine Lieferung statt. Die Liste der Waffenembargos ist nachlesbar.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz angekommen. Ich danke unseren Gästen sehr herzlich für ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. Applaus